Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Jan Frodeno und Laura Ludwig holen internationale Erfolge, auch trotz eines hohen Alters. Zudem gibt es tatsächlich ein DFB-Debakel, wie so oft. Und die Nominierungen für die WM in der Leichtathletik sind raus. Das alles und noch viel mehr in der neuen Folge On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen guten Morgen, David, an diesem Dienstagmorgen.
Ja, hallo Benny und auch an alle da draußen. Wir haben heute in Folge 174 eine Menge an Themen für euch aufbereitet. Neben den Kurznews, von denen du ja schon einige angesprochen hast, unter anderem, glaube ich, 4 Turniere im Tennis, ein kleiner TV-Hinweis auf die US Open, wir haben Radsport mit der WM in Glasgow, wir haben Basketball-Vorbereitungs-WM-Spiele, also auf die WM-Vorbereitungsspiele, Darts und Snooker, Leichtathletik, WM-Nominierungen, Skispringen in Schürk, Sommercompris, zweite Station und natürlich am Ende auch den Fußball mit Frauen-WM, mit Zweitligastart, mit Nischalke in der dritten Liga, mit Transferneuigkeiten, mit Buffon-Karriereende, DFB-Pokal-Vorschau und allem drum und dran. Aber vorneweg können wir euch noch zwei wundervolle weitere Neuigkeiten präsentieren. Zum einen, dass Folge 175 schon feststeht. Ich werde zusammen mit David Müller heute noch eine Saisonvorschau im Fußball aufnehmen. Das Ganze kommt dann auch in den nächsten Tagen in euren Podcatchern an. Und das andere ist, dass ihr, wenn ihr auf unseren Linktree geht, sowohl bei Twitter und bei Instagram ganz gut verlinkt, ihr da gerne noch unserem, Fußball-Bundesliga-Herren erste Liga-Tippspiel beitreten könnt. Bei Kicktipp, da sind noch mehr als genug Plätze frei. Da freuen wir uns immer, wenn ihr da mittippt. Und das Gleiche gilt auch für den DFB-Pokal. Und da müsst ihr natürlich auch schnell sein, weil da die erste Runde schon an diesem Wochenende startet und man da bekanntlich schon die meisten Punkte absahnen kann in der ersten Runde aufgrund der Menge der Spiele. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch gerne noch bei uns in die Kickbase-Runde gehen. Die haben wir nicht über den Linktree verlinkt. Allerdings, wenn ihr da beitreten möchtet, könnt ihr uns gerne ein Insta-Direct-Message schicken. Dann können wir euch das weiterleiten, damit das da nicht komplett explodiert und wir noch ein bisschen Chancen auf dem Transfermarkt haben. Benni, ich glaube, soweit zu den organisatorischen Dingen und dann darfst du gerne, falls du dazu nichts mehr hast, mit dem Beachvolleyball weitermachen.
Ja, ganz gerne, denn da taucht ja ein Name auf, den, ich habe ihn eben schon erwähnt, den natürlich jeder eingefleischte Sportfan kennen sollte. Laura Ludwig, die ja bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 bereits Gold holen konnte, im Beachvolleyball, gewinnt jetzt Bronze bei der Europameisterschaft in Wien im Duo mit Luisa Lippmann zusammen. Die beiden spielen erst seit letztem Jahr gemeinsam bei großen Turnieren. Das lag auch an der Babypause von Ludwig. Und ja, das läuft jetzt richtig gut an. Das Ziel ist ganz klar, natürlich Paris-Olympia 2024. Und dafür muss man sich unter die Top 12 Teams des Rankings spielen. Das heißt, da müssen noch einige gute Turniere folgen. Als nächstes steht in Hamburg tatsächlich das nächste Turnier an, wo die beiden natürlich auch wieder große Schritte in Richtung Olympia machen wollen. Und genau, da sieht es natürlich weiterhin sehr gut aus. Lippmann sagte auch über Ludwig, also die Rollenverteilung ist erstens klar ausgemacht, natürlich mit Ludwig, der Routinier, während Lippmann mit 28 da ja fast schon das Küken ist in dem Duo. Aber sie sagte auch nochmal ganz klar ihre Klarheit, ihr Spielverständnis, es ist so geil, mit ihr auf dem Feld zu stehen. Also das zeigt, was eigentlich auch so eine tolle Partnerin für Kräfte freisetzen kann. Das erstmal aus dem Beachvolleyball und dann natürlich, wir stehen natürlich auch für sportliche Vielfalt, darf auch hier natürlich die Kletter-WM zumindest kurz nicht fehlen. Da gab es auch schon eine deutsche Medaille und zwar von Alex Megos aus Erlangen, der im Lead tatsächlich die erste Medaille für den DAV holte mit Bronze. Er qualifizierte sich als Vierter am Ende für das Finale und dort, wie gesagt, am Ende dann mit Platz 3 die erste Medaille. Und das Interessante ist, er ist auch tatsächlich bisher der Einzige, der in ein Finale einziehen konnte. Ansonsten vielleicht auch noch interessant, dass der Österreicher Jakob Schubert ebenfalls im Liedklettern der seine 5. Goldmedaille bereits holt und ja, dabei unter anderem eben auch von Missgeschicken mehrerer Mitstreiter profitierte. Aber sei es drum, es ist das 5. Gold für Schubert. Auch das ist sicherlich eine Schlagzeile hier wert.
Sicherlich auch nicht schlecht als Österreicher mit Trainingsbedingungen direkt vor der Haustür, ne?
Genau. Und da warst du ja kürzlich erst, das hast du natürlich selbst geprüft wahrscheinlich, ne?
Ja, in der Qualität wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall war es schön, auch wenn das Wetter nur durchwachsen war. Ein paar von euch haben vielleicht ein paar Bilder gesehen, aber nee, natürlich habt ihr es alle gesehen, denn in unseren Reels, die ja auch jede Woche kommen, da ist natürlich die Alpenbergpracht natürlich auch präsentiert worden, da also gerne bei TikTok, YouTube und Instagram reinschauen. Benni, perfekte Brücke gebaut, das ist natürlich für den Überleitungskönig kein Problem und dann können wir auch direkt weitermachen mit einem weiteren Menschen, der schon mal einen Olympiasieg gefeiert hat. 8 Jahre vor Laura Ludwig war das bei Jan Frodeno der Fall. In Peking holte er olympisches Gold im Triathlon und jetzt siegte er bei den US Open. Keine Sorge, die im Tennis kommen noch, auf ganz besondere Art und Weise, später mehr dazu. Aber Jan Frodeno hat die US Open gewonnen, ein von der PTO organisiertes Rennen über 100 Kilometer, 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. In 3 Stunden 14 Minuten und 12 Sekunden hat er das Ganze gewonnen. Nach dem Schwimmen war er 8. und nach dem Radfahren war er 2. Und dann ist er in Führung gewesen dann während des Laufs und hat sich die 100.000 Euro eingesackt. Wir hoffen natürlich, dass unter anderem nach dem 4. Platz, war es in Hamburg, glaube ich, die Achillessehne und die Hüfte keine Probleme mehr macht, weil es ist ja mutmaßlich, der Junge wird in 2 Wochen 42 Jahre alt, in Sachen Hawaii vielleicht dann noch das letzte Mal. Und das ist natürlich die große Abschiedstour und da wünschen wir ihm auf jeden Fall nochmal das Allerbeste. Jetzt hier mit dem Triumph bei den US Open sicherlich schon mal einen ganz schönen Triumph eingefahren. Und wir hoffen, dass es nicht die letzte große Karriere-Headline in der langen Laufbahn des Jan Frodeno bleibt. Und drücken ihm weiter die Daumen, dass da gesundheitlich nichts dazwischen knallt. Es gibt aber im anderen Sport auch Vorzeichen, dass man erfolgreich sein könnte, zieht das aber nicht so ganz durch. Und das Ganze bei uns in Nordhessen, die MT Melsungen, ist ja eigentlich schon so aufgestellt, Benni, im Handball, dass es da zu was richtig Großem reichen könnte. Aber irgendwie klappt es die letzten Jahre nicht und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr klappt. Jetzt gibt man den Ex-Kapitän ab und Nationalspieler. Schon schwierig, oder?
Ja, tatsächlich wechselt er ja nach Stuttgart, wenn ich mich nicht komplett irre, von der MT. 34 Jahre Kai Häfner. Natürlich vielen auch auf internationalem Parkett ein Begriff, weil er natürlich auch lange Zeit einer der führenden Spieler im DHB-Team war. Immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, seit 2021 dann, glaube ich, fest Kapitän, nachdem Finn Lemke das Amt ausgefüllt hatte. Auch der ist natürlich vielen bestimmt ein Begriff. Und nach 4 Jahren ist jetzt Schluss bei der MT. Ein wichtiger Führungsspieler, trotz eben natürlich der letzten Jahre, die für die MT auch nicht nur leicht waren, wo immer wieder finanziell gestottert wurde, wo immer wieder gedacht wurde, okay, wir greifen jetzt an und dann war man eben doch nicht besser als im Mittelfeld der deutschen Bundesliga. Also ja, es ist schwer, die MT jedes Jahr wieder einzuschätzen, aber für Kai Häfner war natürlich einer der Blöcke, der wichtigsten Männer in diesem Team und wechselt jetzt eben zum Konkurrenten aus Stuttgart. Und das mit 34 Jahren. Er beendet also seine Karriere nicht bei der MT.
Genau, Rückkehr nach 16 Jahren nach Baden-Württemberg und lässt so ein bisschen Unverständnis bei vielen Melsungen-Fans hinter, wenn ich so ein paar Kommentare verfolgt habe. Aber wir drücken natürlich den Melsungern und natürlich auch Kai Häfner weiter die Daumen. Handball ist ja auch nicht mehr so lange hin. Am 23.08. mit dem Supercup geht's da los. Achtung, neuen Streamingdienst abonnieren, sonst schaut ihr da in die Röhre, da seid ihr bei Sky nicht mehr in der richtigen Adresse. Eine News haben wir noch und zwar aus dem Schwimmen. Da wird es für Olympia, wir haben die WM ja gerade gesehen, neue Startblöcke geben mit extra Handhebeln an der Seite. Das heißt, die haben dann noch zusätzlich die Möglichkeit, sich ein bisschen besser mit den Händen abdrücken zu können. Das ist eine Neuentwicklung der Firma Omega, die ja unter anderem auch für die Zeitmessung zuständig ist. Und eine Thematik, die vielleicht am Dienstagmorgen eher unappetitlich ist, Durchfall. Problematiken gab es sowohl im Triathlon, bei der Weltserie, unter anderem bei Rennen in England und auch, was besonders interessant ist, mit Escherichia coli-Bakterien in der Seine. Denn die Freiwasser-Testwettbewerbe für die nächsten Olympischen Sommerspiele nächstes Jahr sollten in Paris jetzt die Tage stattfinden. Das ist noch nicht möglich, weil die Bakterienbelastung zu hoch ist und dass er mal ausgemergelt werden sollte, bevor dann nächstes Jahr oder im besten Fall auch vorher schon die Testwettbewerbe über die Bühne gehen können. Da ist auf jeden Fall noch Nachsteuerungsbedarf, aber da hoffen wir natürlich, dass das nicht irgendwie mit irgendwelchen abstrusen Chemikalien abgedämpft wird. Aber ich kann mich noch daran erinnern, glaube ich, der See, in dem man in Rio die Kanu- und Ruderwettbewerbe ausgetragen hat, das war, glaube ich, ähnlich problematisch. Also ich hoffe mal, dass es sich da noch irgendwie bessert. Und ja, wenn ihr dieses appetitliche Thema nicht so gut vertragen habt, dann können wir jetzt vielleicht doch erstmal eine Pause machen, Benni.
Ja, genau. Also natürlich viel Input jetzt im ersten Teil, wie immer bei uns, gerade natürlich in den Kurznews. Genau, und dann hören wir uns gleich wieder, unter anderem mit dem Radsport, der natürlich auch nie fehlen darf, und weiteren News bei uns.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den nächsten Rubriken. Wir haben Tennis und Radsport jetzt auf der Agenda stehen. Und Benni, bevor ich so ein bisschen was zu den anderen US Open, bei denen nicht Jan Frodeno an den Start gehen wird, nach allem, was ich gehört habe, kundtun kann, kannst du uns updaten, was bei, ich glaube, inzwischen 4 Turnieren, die ich unter der Woche in unserem Reel angesprochen habe, so unter anderem auch aus deutscher Sicht passiert ist.
Ja, also wir haben ja in der vergangenen Woche breit davon berichtet, wie erfolgreich doch, also in der vorherigen Woche, nicht in der letzten, sondern davor die Woche, wie erfolgreich doch plötzlich einige Tennisspieler aus deutscher Sicht waren. Hatten da von einigen Finalteilnahmen geredet, auch von Noah Akugue, die ja in ihrem ersten WTA-Turnier direkt in ein Finale eingezogen ist bei einem 250er-Turnier. Und ja, auch in dieser Woche gab es wieder einige News, die doch zumindest aufhorchen ließen. Zum einen, dass Tamara Korpac in Prag beim WTA 250-Turnier ebenfalls bis ins Halbfinale vorstoßen konnte. Da war erst gegen die spätere Siegerin Linda Noskova, die Tschechin, Schluss, die mit 18 Jahren übrigens Prag dann auch gewonnen hat, wie gesagt. Ansonsten fand in Washington ein 500er WTA-Turnier statt und ein ATP-Turnier statt. Bei den Damen gewann es am Ende Coco Gauff gegen Maria Sakkari im Finale mit 6-2, 6-3, auch bei Gauff. Schön, dass es hier mal wieder für einen Triumph reichte. Aus deutscher Sicht war jedenfalls niemand am Start, das sei vielleicht auch nochmal gesagt, weder bei Herren noch bei Damen. Und bei den Herren gewann am Ende in einem doch etwas überraschenden Finale Daniel Evans am Ende, der Brite, gegen den Niederländer Talon Griekspoor, der mit dem mit der Finalteilnahme immerhin auf Rang 24 der Welt rutscht, also auch ein großer Erfolg für ihn. Genau, in dieser kommenden Woche steht dann wieder ein Masters-Turnier an, der Rogers Cup in Montreal. Auch da immerhin Sascha Zverev aus deutscher Sicht dabei, der in Runde 1 gegen Griekspoor antreten muss. Zverev hat sich ja tatsächlich auf Rang 15 des ATP-Rankings zurückgekämpft. Also ist wieder echt wichtig, dass man hier vielleicht dann auch wieder einen Sieg holt. Natürlich schwer, dass man hier direkt auf die Nummer 24 der Welt dann trifft. Aber sei es drum. Also da können wir uns auf jeden Fall wieder auf ein Masters freuen. Genau. Und ansonsten natürlich gibt es da die Variante auch für die Damen. Da ist leider keine deutsche Frau dabei. Aber am Ende, ja, freuen wir uns dann natürlich so oder so drauf, dass es jetzt wieder in die Masters reingeht. Hat ja jetzt auch wieder ein bisschen länger auf sich warten lassen. Ansonsten freuen wir uns in Koserki auf ein WTA-Turnier, wo auch wieder einige Deutsche dabei sind, unter anderem Jule Niemeyer, die an 1 gesetzt ist. Eva Liss ist dabei, also die ganzen Youngster, ebenfalls Noah Akugue ist dabei. Und Mona Bartel war dabei, die aber schon verloren hat, ebenso wie Sabine Lisicki, die ebenfalls 3-6 und 4-6 gegen die Tschechin Knutson verloren hat.
Genau, gestern ist Toronto gestartet, Indian Wells ist ja auch nicht mehr lange hin, also die nordamerikanische Hartplatzsaison ist dann in vollem Gange. Dominic Thiem verpasst in Kitzbühel das erste Turnier oder den ersten Turniererfolg seit den US Open 2020. Da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wie lange diese Verletzungsmiserie jetzt schon mit sich herumschleppt. Das ist auch wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Also, ja, der Tennissport, muss ich ganz ehrlich sagen, begeistert mich in diesem Jahr besonders, weil er einfach so vielfältig ist, weil so viele Sieger wöchentlich bei rumkommen und es echt schwer ist auszurechnen, wer um Siege mitkämpft. Es sei denn, Carlos Alcaraz ist dabei. An dem geht, glaube ich, ja, in der nächsten Zeit wenig vorbei. Das sind wenige Namen, die ihm da, glaube ich, neben dem Joker wirklich regelmäßig wehtun können. Aber auch da schauen wir natürlich, wer sich da vielleicht daneben noch auftun kann.
Ja, genau, das ist der Fall. Und das werden wir im Hinblick auf die US Open dann sicherlich auch betrachten. Und da hast du auch gesagt, das wird vielfältiger. Das trifft auch für die deutschen übertragenen Sender zu. Denn Sky und Eurosport bekommen einen dritten Partner dazu, was die Grand Slam-Turniere angeht. Sportdeutschland TV wird die US Open ab diesem Jahr übertragen. Und das Ganze mit dem Besten aus beiden Welten. So viel kann ich schon mal sagen, weil offiziell darf ich es noch nicht sagen. Ich habe gestern, deswegen kommt die Folge auch heute erst hier bei uns, den CEO von Sportdeutschland TV in München treffen dürfen und ein Interview geführt. Das Ganze werden wir im Podcast-Feed von Screen Time Sport, Sportrechte-Podcast, den ich zusammen mit Luca Storms ja vor einigen Monaten gestartet habe, veröffentlichen. Heute gibt es die offizielle Verkündung, heute Mittag, wie das Ganze ablaufen wird, wer dabei ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr prominent und mehr könnt ihr dann diesem Gespräch entnehmen, sowohl unserer regulären Folge als auch das Interview in voller Länge, da bin ich schon sehr gespannt und habe mich gestern gefreut wie ein Honigkuchenpferd, weil das tatsächlich mein erstes so Präsenzinterview war, sicherlich auch ein ganz cooler Schritt und wir können uns alle auf die US Open freuen, so viel kann ich sagen.
Ja, aber wenn es um das Team geht, dann kannst du bestimmt unseren Zuhörern doch schon mal einen kleinen Tipp geben, worum es geht, weil
ich habe gesagt, es gibt das Beste aus beiden Welten, von Sky und von Eurosport. Okay. Und dass auch Menschen vor Ort sein werden, aber mehr kann und will und darf ich noch nicht sagen.
Aber das ist ein guter Tipp. Ich glaube, da können sich viele denken oder wenn man sich da schon drauf freut, dann können sie sich, glaube ich, auch darauf freuen, wer da am Ende sitzt. Und ich weiß es ja mittlerweile auch schon.
Einfach reinhören.
Genau, ansonsten sowieso reinhören.
Das darfst du doch gar nicht erzählen. Aber genau, hört auf jeden Fall gerne rein. Das Interview ist ganz schön geworden. Erfährt ihr nicht nur, wie die US Open ablaufen werden bei Sportdeutschland TV, sondern auch, wie Sportdeutschland TV generell funktioniert. Ist uns beiden ja auch ein Begriff vom Drittliga-Handball aus Baunatal, wo wir beide ja schon mal Mikrofon saßen durften. Und dann springen wir weiter aus dem Tennis zum Radsport, zur Weltmeisterschaft in Glasgow. Benni, vielleicht erstmal deine Eindrücke oder vielleicht machen wir so, ich kann dir erstmal sagen, welche deutschen Medaillen wir bisher eingesackt haben. Es waren nämlich schon eine ganze Menge, obwohl die Weltmeisterschaften ja noch lange nicht vorbei sind. Unter anderem in der Bahn, also auf dem Oval, haben wir einmal Gold für Emma Hinze über die 500 Meter im Zeitfahren. Wir haben im Teamsprint eine Goldmedaille für das deutsche Team, unter anderem ja auch mit Emma Hinze. Dann haben wir Franziska Brause, die in der Einzelverfolgung Silber gewonnen hat und Lea-Sophie Friedrich, auch ein bekannter Name, mit Bronze über die 500 Meter Zeitfahren, also der Wettbewerb, wo Emma Hinze Gold geholt hat. Dann haben wir, und das ist ja ganz schön bei der Rad-WM, unter anderem ja noch die ganzen Jedermänner-, Jederfrauen-Wettbewerbe, wo wir auch inzwischen schon 6 deutsche Medaillen eingesammelt haben im Grand Fondo und vor allem im Einzelzeitfahren, aber auch im Einzelrennen der Männer und der Damen jeweils eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen haben. Insgesamt also 6 Medaillen in diesem Bereich bisher. Gold im Juniorenbereich im Mountainbike-Downhill von Henry Kiefer. Wir haben Paul Fietzke, der beim normalen Straßenrennen der Herren-Junioren Silber gewonnen hat, also ganze Menge los. Und wir haben ja noch gerade bei den Top-Klassen ja noch das Teamzeitfahren, das Einzelzeitfahren, auch das Straßenrennen der Damen, ja unter anderem auch noch vielleicht mit deutscher Medaillenhoffnung, haben wir bei der Tour de France Femme ja auch beobachtet. Und die Namen von der Tour de France sind uns auch bekannt, denn am Wochenende fand schon das Herrenstraßenrennen statt. Mathieu van der Poel gewinnt das Ganze mit 1,37 Vorsprung, obwohl er auf dem regnerischen Rundkurs in Glasgow dazugegebenermaßen wirklich nicht ganz ohne war, ordentlich auf die Schnauze fliegt, aber kriegt das noch ganz rüber gerettet, weil ich glaube, im Feld auch einfach nicht so gut Tempo gemacht werden konnte, weil es bei der Weltmeisterschaften keinen Funk gibt. Das wird ja nicht in den normalen Teams gefahren, sondern in Nationalmannschaften. Das ist ja auch mal eine ganz schöne Sache. Also Mathieu van der Poel demnächst im Regenbogentrikot unterwegs. Wout van Aert, mein Allround-Favorit, 1,37 dahinter auf Platz 2 mit Silber und Tadej Pogacar mit Bronze auf Platz 3. Stefan Küng auf Platz 5 beispielsweise und sonst ganz viele Namen, die wir auch bei der Tour de France schon gesehen haben. Also John Degenkolb, bester Deutscher, auf Platz 16. Da geht es dann langsam in Richtung Vuelta und ich freue mich jetzt schon auf die Tour im nächsten Jahr. Aber natürlich gerne noch reingucken bei den weiteren Wettbewerben diese Woche.
Ja, da hast du mir einiges vorweggenommen. Mathieu van der Poel, alles gut. Ich bin gespannt, was Van der Poel dann mal bei der Tour de France zeigen kann. Da fehlt es ja bisher noch so ein bisschen immer. auch hier schön, dass alle großen Namen dabei waren und dass es da doch ganz vorne diesen Konkurrenzkampf gab. Und umso interessanter, dass Van der Poel sich so absetzen konnte und ja fast 2 Minuten trotz Sturz vor seinen Konkurrenten im Ziel landen konnte. Aber ja gut, das sei es, glaube ich, erstmal aus dem Radsport.
Ja gut, ein bisschen ärgerlich war noch, dass man die Zieleinfahrt im ZDF gar nicht sehen konnte, weil es wieder Proteste in Glasgow gab und das Rennen 50 Minuten unterbrochen wurde. Das muss man auch dazu sagen. Und ich kann euch, falls ihr nicht selbiges vorhabt, weil das ist einfach nicht toll für die Radsportler und auch nicht für alle anderen drumherum, sagen, wenn ihr auch mal beim Radrennen dabei sein wollt, habt ihr in Deutschland natürlich auch noch die Chance bei der Deutschlandtour. Die gibt es auch wieder in diesem Monat, nachdem letztes Jahr hier Marburg-Etappen-Zielort war. Es ist dieses Jahr Kassel-Startort. Es wird eine bergige Etappe durch Sauerland geben. Gerade für unsere nordhessische Bekanntschaft ist eine Etappe am 25. August von Kassel nach Winterberg sicherlich eine willkommene Gelegenheit, mal die erste Klasse des Radsports hautnah erleben zu dürfen.
Ja, absolut. Also nutzt die Chance, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr nah dran wohnt, dann ist das doch eine Top-Möglichkeit. Ja, und damit gehen wir dann kurz in die nächste Pause, bevor es dann in die Vorbereitung für die WM im Basketball unter anderem geht. Wir haben natürlich noch Leichtathletik, die Nominierungen für Budapest für euch. Und auch im Dartsport gibt es kurze News. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder aus dem Basketball mit der WM-Vorbereitung. Es gibt diese Woche noch 2 Testspiele gegen Wien, das kann euch Benny gleich sagen. Und das erste gegen Schweden lief aus deutscher Sicht ganz erfolgreich. Gordon Herberts Mannschaft gewann 87-68 gegen Schweden. Was dann noch passiert ist im Rahmen dieses Testspiels, das kann uns Benny jetzt verraten.
Ja, es gab immerhin einen Sieg im ersten Test vor der WM gegen Schweden. Einen deutlichen Sieg 87-68. Und ja, durchaus natürlich nach Maß, aber natürlich war Schweden da jetzt auch nicht der Gradmesser. Am Ende trotzdem ganz im Vordergrund natürlich der Abschied von Ex-DBB-Kapitän Robin Benzing, der 167 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat und damit natürlich einer der Rekordspieler auch ist. Hat damit sein letztes Spiel gemacht. Auch da natürlich sei gesagt, herzlichen Glückwunsch für diese tolle Karriere und tollen Turniere, die man mit ihm natürlich auch sehen konnte in den vergangenen Jahren. Ja, und das war nur der Start einer turbulenten Woche, denn es geht am Mittwoch gegen Kanada für das deutsche Team und dann geht es noch gegen China Ende der Woche. Also da geht es jetzt wirklich voll auf das WM-Pensum und das ist wahrscheinlich auch wichtig, sich da natürlich jetzt Spielpraxis anzueignen. Da reicht nicht nur ein Test, da müssen einige Tests dann möglich in kurzem Zeitraum passieren, denn ja, wir kennen es ja von Weltmeisterschaften in allen möglichen Sportarten. Das ist höchst intensiv, in wenig Zeit, viele Spiele und da muss man natürlich auch gewappnet sein, gerade gegen so große Teams.
Genau, da haben wir ja gerade schon mal über Belastungssteuerung oder eben auch nicht vorhandene oder nicht mögliche Belastungssteuerung, sowohl in der deutschen DBB als auch oder in der Basketball-Bundesliga, BBL, so heißt sie, und in der NBA gesprochen. Das ist ja sicherlich der Wahnsinn. Von daher sind die das gewohnt, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass im Hinblick auf den WM-Start, ja, der dann gleichzeitig mit der Hockey-EM in Deutschland und der Leichtathletik-WM ist, also da habt ihr mal wieder eine ganze Menge zu tun und zu gucken. Da sind wir auf jeden Fall auch dabei und werden euch dementsprechend updaten. Da freuen wir uns auf jeden Fall und drücken die Daumen für die weiteren Vorbereitungsturniere. Und Benny wird uns jetzt weiterhin updaten, was im vielleicht sogar Snooker, aber vor allem im Darts in den letzten Tagen so los war.
Genau, vor allem im Darts, denn auch wenn das jetzt kein großes Ding ist, es stand das nächste World Series Turnier an. Da stehen ja gerade die Wochen in Neuseeland und Australien an. Jetzt war das New Zealand Darts Masters, was Rob Cross für sich entscheiden konnte. Bisher ja eine gute erste Hälfte des Jahres gehabt mit einem European-Tour-Erfolg, mit seinem ersten European-Tour-Erfolg, muss man sagen. Und das trotz seines WM-Titels 2018. Und eines Pro-Tour-Titels kommt jetzt noch sein zweiter World-Series-Titel überhaupt dazu, auch seit 2018 der erste. 8-7 hieß es da gegen Nathan Aspinall im Finale. Aspinall, der ja das Matchplay für sich entscheiden konnte. Und auf dem Weg schlug Rob Cross Gervin Price im Halbfinale mit 7-3. Auch Johnny Tata wurde im Viertelfinale mit 6-5 geschlagen, der Neuseeländer. Und in Runde 1 hieß am Ende der Sieger, ebenfalls Rob Cross natürlich gegen Warren Perry, gegen den erfahrenen Mann aus Neuseeland. Also da sieht es gut aus. Ansonsten interessant, dass Peter Wright erneut an Erstrunden auszuverzeichnen hatte. Hat ja auch viel auf der World Series Tour bisher ausgelassen. Hier verliert er gegen Johnny Tata überraschend deutlich mit 3-6, mit einem Average jenseits der 85 Punkte. Es kristallisiert sich schon oft die Frage heraus, wann man eigentlich nicht mehr von einer Krise oder von einer Formkrise sprechen kann, sondern wann es etwas tiefergehendes ist. Es ist wirklich ein schwacher erster Teil des Jahres mit niedrigen Averages, teilweise sogar Mitte 70 hat er gespielt auf der European Tour mehrfach. Das ist einfach nicht angemessen für einen ehemaligen Weltmeister, der ja immer noch unter den Top 10 der Welt ist. Und das ist eine äußerst prekäre Situation und da muss ich damit mit einer guten zweiten Hälfte des Jahres aus diesem Tief rausspielen, um nicht ordentlich an Boden zu verlieren in den Rankings. Und genau, am nächsten Wochenende geht es, glaube ich, schon in Australien weiter mit einem neuen World Series Turnier. Also gerade ist so ein bisschen Leerlauf für die Pro Tour. Aber auch da bleibt ihr natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Ansonsten natürlich, es waren wieder ein paar WDF-Turniere in Belgien, aber da möchte ich euch jetzt nicht auf die Folter spannen mit.
Genau. Gibt es im Snooker noch was Neues? Oder ist da gerade so ein bisschen auch Flaute?
Ich meine, in der vergangenen Woche war dann noch ein bisschen Qualifikation für ein europäisches Turnier, aber auf jeden Fall noch kein großes Turnier, was hier eine Rolle spielt.
Dann machen wir mit der Leichtathletik weiter. Da ist ja die WM in Budapest auch schon vor der Tür. Wer so ein bisschen Lust hat, auch Leichtathletik-Luft nochmal hautnah auf einigermaßen fast Weltklasse-Niveau zu schnuppern, der hat am Wochenende beim Thorpe Cup hier in Marburg die Chance. Das ist ein Zehnkampf-Länderkampf zwischen Deutschland und den USA. Da sind ja auch gute Athletinnen und Athleten dabei, also für Zehnkampf und für Siebenkampf, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Unterdessen hat der DLV 75 Athletinnen und Athleten nominiert, die bei der Weltmeisterschaft in Budapest ab dem 19.8. dabei sein werden. Einen Tag vorher beginnt übrigens die Handball-EM in Deutschland. Der könnt ihr euch auch schon mal hinter den Kalender eintragen. In Budapest werden auch alle 5 Staffeln mit einem deutschen Team versehen sein. Große Namen, die in Budapest allerdings nicht dabei sein werden, sind Renaud Lavierny, der ehemalige Stabhochsprung-Weltrekordler, der Vorgänger von Arnaud Duplantis, wenn man es so will. Der Franzose wird nicht dabei sein, verletzungsbedingt, und hofft natürlich bei seinen halben Olympischen Spielen, ich könnte mir dann vorstellen, vielleicht sein Karriereende zu feiern. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Ebenso nicht dabei ist natürlich Malaika Mihambo, verletzungsbedingt, gute Besserung dahin. Und Johannes Vetter auch nicht. Der hat es vor allem ja auch nicht geschafft, die nötigen Normen zu erreichen. Und bevor wir, vielleicht erstmal so ein paar Athleten, die natürlich aber dabei sein werden, angeführt natürlich Julian Weber im Speerwurf, Gina Lückenkämper ist klar, Joshua Hartmann, neuer deutscher Rekordhalter über die 200 Meter in Kassel, Konstanze Klosterhalfen, Niklas Kaul, Leo Neugebauer natürlich mit seiner überragenden Zehnkampfleistung. Was haben wir noch? Also generell, ich kann nur mal gucken, Hammerwurf haben wir 2 Athleten dabei. Das sind natürlich auch so Disziplinen, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Daniel Jasinski beispielsweise im Diskuswurf, ja schon ein Athlet, der auch international Erfolge feiern konnte. Katharina Trost bei den Frauen über die 1500 Meter. Bei den 5000 Meter ist eben nicht nur Konstanze Klosterhalfen, sondern auch Lisa Meyer dabei. Also viele Athleten dabei. Kira Wittmann aus Göttingen, Benny, 5-3-Sprung. Caro Schäfer wieder dabei, Eintracht Frankfurt, 7-Kampf, auch aus nordhessischer Sicht, also auch Vertretung da. Und was da auch noch ganz interessant ist, es gibt Regeländerungen. Es wird in Finalläufen keine freien Bahnen mehr geben. Vorstellung, Disqualifikation am 100-Meter-Lauf, Bahn 4 bleibt frei, rechts und links davon laufen Athleten, da wird es jetzt Nachrücker geben. Soweit eigentlich ganz schön, weil dann entsteht nicht diese dumme Leere und man kann sich da besser nachziehen lassen. In den Kommentaren wird dann aber auch gesagt, I can't wait to see the drama when a replacement athlete wins a medal. Angespielt wird beispielsweise auf den Fußball-EM-Titel von Dänemark 1992. Wenn dann einer von diesen nachgerückten Läufern eine Medaille gewinnt, wird sicherlich lustig. Und was auch neu ist, dass die besten Athleten beim 100-Meter-Lauf beispielsweise in der Mitte starten, die zweitbesten Athleten rechts und links daneben und innen und ganz außen die schlechtesten laufen. Das ist bisher auch noch anders. Dazu einen Athleten, einen Beitrag von World Athletics bei Instagram, den können wir vielleicht einfach mal in die Instagram-Story stellen. Das ist, glaube ich, ganz übersichtlich. Und was es auch nicht mehr geben wird, über die 1500 Meter, über die 3000 Meter Hindernis und über die 5000 Meter sind Vorqualifizierung über die Zeit. Das heißt, du musst jetzt immer der fünftbeste in deinem Vorlauf sein, um ins Finale zu kommen. Es wird keine Finaleinzüge mehr über die Liste der Zeitbesten geben. Das ist auch neu.
Ja, doch viele Erneuerungen jetzt vor Budapest, vor dem großen Saisonhighlight, wo wir auch wirklich kurz bevorstehen. Also der Sommer ist noch längst nicht vorbei mit seinen Sporthighlights. Also der spannendste Monat steht eigentlich mit dem August noch an, würde ich sagen, wo möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu sehen ist. Und da bleibt ihr natürlich weiterhin hier auf dem Laufenden, auch wenn ich mich dann wahrscheinlich selbst um die Leichtathletik kümmern muss, da du dann ja wieder ja woanders dich bewegst.
Der David ist schon wieder weg. Ja, genau. Also wir werden uns in den kommenden Wochen so ein bisschen darauf einstellen, dass es mal hier, mal da, wer anders hier zu hören ist. Mal gucken, müssen wir uns drum kümmern. Aber das schaffen wir spätestens auch im September, wird es abenteuerlich. Da bin ich auch nochmal weg. Aber das kriegen wir zusammen hin. Und Benny findet sicherlich, der ist ja schon fleißig auf der Suche, nehme ich an, passender Ersatz, um den Wochenrückblick dann zu gestalten. Dann kommen wir zum Skispringen, Benny. Das ist natürlich auch eine Sportart, die im Sommer nicht fehlen darf. Und die macht im August nicht mehr weiter, das können wir euch schon mal sagen. Es geht erst im September weiter mit dem Sommer Grand Prix in Rüschnow und in Hinzenbach. Aber wir sprechen natürlich ganz kurz auch darüber, was am Wochenende in Schürk passiert ist. Denn wir beginnen vielleicht mit den Damen. Es weiterhin dreimal hintereinander das gleiche Podest gegeben hat. Ebenso wie in Courchevel. Diesmal Nika Krishna, Sarah Takanashi und Alexandria Lutit vorneweg. Das war bei beiden Wettbewerben in Schürk ebenso der Fall, Sonntag und Samstag eben davor auch. Gerne deinen Kommentar zu den Damen, wenn du noch was hast. Ansonsten können wir dann zu den Herren übergehen, denn da ist ja auch ein ganz besonderer ganz vorne.
Ja, also vielleicht sei gesagt, dass Selina Freitag und Katharina Schmid zum Beispiel nicht am Start waren. Juliane Seifert vielleicht als Name aus deutscher Sicht natürlich die bekannteste, war nur mit Lia Böhme und Pia Lilien Kübler am Start. Und genau, das wollte ich nur noch mal hinzufügen.
Genau, und bei den Herren haben wir dann einmal einen Sieg von Piotr Żyła am Sonntag vor Wladimir Zograwski und Luca Roth. Das ist wahrscheinlich das freudigste Ergebnis aus deutscher Sicht. Und den Samstag habe ich gerade zugemacht. Das ist natürlich ganz großes Kino. Dann darf Benny gerne seinen Kommentar zu den Herren vorgeben, wenn da ist ein Bulgare ganz vorne.
Ja, wir haben es schon natürlich vom ersten Wochenende des Sommer-Grand Prix mitbekommen. Wladimir Zograwski gewinnt erneut. Auch im Sommer jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Also, warte ich, letztes Wochenende hat er zwei Siege geholt? Oder nur einen?
Das kriege ich gleich raus. Ich weiß nicht mehr.
Aber jedenfalls, auf jeden Fall.
Zograwski hat einen Sieg in Courchevel geholt und jetzt den ersten auch in Schürk. Also zwei insgesamt.
Genau.
Zweiter, erster, also, erster, zweiter.
Ja, spannend. Ist ja mittlerweile doch ein Routinier im Feld des Weltcups auch immer. Aber dass es hierfür ganz vorne reicht. Ich meine, das Feld war ja auch wirklich doch stark besetzt, wenn man auf Piotr Żyła schaut. Robert Johansson war ebenfalls am Start. Fredrik Willumstad ist natürlich jedem ein Name. Oder Alexander Snischul, der neben David Kubacki zum Beispiel auch noch dabei war. Kilian Payer war dabei. Und besonders schön, dass Taku Takeuchi erneut mit von der Partie war. Jahrgang 87 mittlerweile. Ja, aus deutscher Sicht, der beste Mann war Stefan Leier an diesem Samstag mit Platz 10. Luca Roth, ja, auch nochmal mit Rang 13 mit einem soliden Ergebnis. Also, der präsentiert sich auch an diesem Wochenende von einer guten Seite. Auch die Schweiz war tatsächlich nicht nur mit Gregor Deschwanden am Start, sondern Remo Imhoff war mal wieder dabei. Auch das ist schön, ihn hier zu sehen. Felix Trunz ebenso, Jahrgang 2006. Also da sieht man, dass auch natürlich den jüngeren Springern eine Chance gegeben wird. Und ein Slowake war dabei. Auch das ist im Skisprung-Weltcup normalerweise nicht der Fall. Hector Kapustik, Jahrgang 2007. Also ja, schön, dass solche Springer. Ja, die sieht man dann wahrscheinlich erstmal wirklich nur im Sommer Grand Prix, ne?
Genau, dafür ist er da und mal gucken, wer es dann auch schafft, im Winter den Sprung in die Weltspitze zu schaffen. Aus japanischer Sicht kann man auch sagen, Renny Kaido nach 4. und 5. Platz in Courchevel, 2x 6. in Schürk, auch nicht schlecht. 4. in der Gesamtwertung, jetzt hinter Alexander Schnischol. Da wird sich ja noch einiges tun. In Japan gibt es übrigens interne Vorbereitungswettkämpfe und da sind Noriaki Kasai und Kazuyoshi Funaki am Start. Das ist unglaublich. Wirklich noch nicht in beträchtlicher Form. Die meisten werden sagen, das wird auch nicht mehr funktionieren. Da drücken wir natürlich die Daumen für das Sensations-Comeback bei Olympia 2026. Man weiß ja nie, was kommt. Ansonsten gibt es natürlich alle weiteren Skisprung-Informationen und auch einen ausführlicheren Rückblick auf Courchevel und Schürk bei den Kollegen von der Flugshow. Louis und Tobi haben da schon eine schöne Folge aufgenommen und kann ich auf jeden Fall nur herzlich ans oder wärmstens empfehlen. So.
Auf jeden Fall, also wer sich richtig in den Skisprung-Zirkus eingraben will, der ist bei der Flugshow auf jeden Fall genau richtig. Wir hatten ja Luis Holuch auch schon mal zur Saisonvorschau, glaube ich, am Start. Und ja, vielleicht ist da
Tobi
auch.
Tobi war auch schon
da. Tobi war auch schon da, genau. Tobias Ruf. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht gelingt das ja uns im nächsten Winter erneut, einen von ihnen loszueisen und zur Vorschau zu uns zu holen. Aber sei es drum, das erstmal aus dem Skispringen im Sommer. Und ich würde sagen, David, dann gehen wir gleich nochmal in den Fußball, weil da läuft ja gerade wieder ordentlich einiges an.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Und an dieser Stelle wiederhole ich gerne nochmal den Hinweis vom Beginn dieser Folge. Und zwar, wenn ihr in unsere Tippspiele dazukommen wollt für die Fußball-Bundesliga und für den DFB-Pokal, dann tretet bitte jetzt über unseren Linktree dabei. Das könnt ihr gerne noch tun und uns beehren mit eurer Anwesenheit in euren Tipprunden. Wer Kickbase mit uns spielen will, kann das auch gerne machen, indem er uns eine Insta-Direct-Message schickt und dann werdet ihr in die Kickbase-Runde hinzugefügt. Und Benni, heute warten eine ganze Menge Themen auf uns. Liga 3, Liga 2, Transfers, Buffon-Karriereende, Europapokal-Quali, Supercups. Aber Benni, die Frauenweltmeisterschaft ist für Deutschland früher gedacht, als wir uns das alle gewünscht haben.
Ja, und da wurden ja tatsächlich irgendwie auch Flashbacks wieder wach, denn ausgerechnet verlor man, man ging aus dem Turnier gegen Südkorea. Das hatten wir schon mal bei einem WM aus, manche werden sich vielleicht dran erinnern, bei den Herren natürlich. Und ja, es ist erschreckend, wie schnell es doch dann ging. Vor dem Spiel gegen Südkorea, vor dem letzten Gruppenspiel, wurden schon die wildesten Strategien ausgemacht, wie man ins Achtelfinale einziehen konnte. Vieles sprach dafür, dass man sogar mit einem Punkt gegen Südkorea ins Achtelfinale einzieht. Da ging man aber eben davon aus, dass Kolumbien.
Oder mit einer Niederlage.
Ja, sogar mit einer Niederlage.
Weil keiner gedacht hat, dass Marokko gegen Kolumbien
genau gewinnt. Ich meine, wir haben Marokko mit 6-0 im ersten Spiel geschlagen. Und dann schlägt Marokko Kolumbien, gegen das Deutschland verloren hat, mit 1-0 und egalisiert natürlich dementsprechend den deutschen Punkt gegen Südkorea. Aber David, so viel muss auch gesagt sein, spielerisch war es gegen Kolumbien und Südkorea gerade offensiv einfach zu wenig und so viele defensive Fehler wurden gemacht. Ich glaube, gerade individuell, da kann man auf jeden Fall auch spielerisch bei weitem nicht zufrieden sein.
Auf jeden Fall. Und ich sehe uns eigentlich bestätigt. Wir haben nach dem 6-0 hier unseren Wochenrückblick aufgenommen und haben ordentlich auf die Euphoriebremse getreten. Das ist mir die letzten Tage immer wieder in den Kopf geschossen, dass ja auch das 6-0 bei weitem natürlich gegen den schwachen Gegner über vieles hinweggetäuscht hat, was überhaupt nicht gut gelaufen ist. Sowohl gegen Kolumbien als auch gegen Südkorea. Ich habe das Marokko-Spiel auch parallel noch geguckt bei ORF Sport Plus, weil da konnte man es wirklich im Fernsehen sehen. Die ORF-Menschen haben da eine gescheite Konferenz auf die Beine gestellt. Das nur am Rande. Es war wirklich interessant, dass es dann auch nicht mehr geschafft wurde, dass Kolumbien den Druck, den sie gegen Marokko ausgeübt haben, zu einem Tor umgemünzt haben, weil das natürlich dann doch irgendwie das ist, worauf viele gehofft haben. Okay, wenn Kolumbien jetzt den Ausgleich schießt, dann wird das noch irgendwie ganz gut werden. Auf der anderen Seite ist es wieder Alexandra Popp, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass es 1-1 steht. Es ist natürlich wieder die prägende Spielerin gewesen in der deutschen Mannschaft. Beim Spiel in Südkorea war vielleicht noch ganz interessant, dass Marina Hegering nach der langen Verletzung ja doch dann wieder reinrückt in die Innenverteidigung. Auch interessante Anläufe mal gewagt. Das hat mir auch nicht mal gut gefallen. Das Gegentor von Südkorea war aber im Kurzum einfach eine missglückte Abseitsfalle und das sind Probleme, über die man wirklich, an denen man arbeiten kann. Und ich finde, das hat sich spielerisch wirklich schon angedeutet, dass es nicht so gut läuft, dass Marokko wirklich Augenwischerei war und wir zu Recht auf die Euphoriebremse getreten sind und jetzt die großartigen Analyserunden im DFB mal zusehen müssen, was sie daraus machen.
Ja, Martina Voss-Tecklenburg hat auf jeden Fall gesagt, dass sie gerne weiterhin Nationaltrainerin bleiben wollen würde. Also sie wird nicht zurücktreten. Ich bin auch sehr gespannt, was es für Konsequenzen gibt. Mein Eindruck ist, dass Voss-Tecklenburg gerade natürlich mit dem Turnier bei der EM im vergangenen Jahr, glaube ich, doch noch einiges an Vertrauensvorsprung hat. Und ich glaube nicht, dass es jetzt zu Ende ist mit ihr, oder?
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass es akut nur an ihr gelegen hat. Also ich denke nicht, dass es da zu einer Trennung kommen wird. Aber beim DFB weiß man nie, was passiert. Es ist ja auch interessant, dass Martina Voss-Tecklenburg sagt, ich möchte gern weitermachen nach dem Spiel. Also ich übernehme die Verantwortung, werde überlegen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Bernd Neuendorf dann in Deutschland, aber direkt danach das Interview gibt. Sie hat eine Jobgarantie, sie macht auf jeden Fall weiter und dann diese Pressekonferenz erst danach passiert. Also das ist schon wirklich interessant. Der DFB-Präsident wäre erst zum Achtelfinale überhaupt nach Australien und Neuseeland gereist. Mhm. Dazu kam es jetzt nicht mehr. Stattdessen sind die Spielerinnen in separaten Fliegern wieder zurückgejettet. Und natürlich auch viele andere Medienvertreter, die sich natürlich wirklich geärgert haben darüber, dass es so schnell wieder vorbei ist. Deswegen schöne Grüße an unsere Kollegin Lea Wagner, die ja nach wie vor Ort ist und das ganze Primborium bis zum Ende begleiten darf. Aber was beim DFB passiert, das wird uns, glaube ich, wieder einmal viele Monate beschäftigen, nicht nur bei den Herren, jetzt auch bei den Damen.
Ja, ich meine, wir stehen vor einem Heimturnier im nächsten Jahr, ne? Das darf man nicht vergessen bei den Herren. Und die Vorzeichen sind beim DFB generell nicht nur die Herren, nicht nur aber auch die Herren und die Damen, sondern das geht ja bis hoch in die hohen Jugendmannschaften, U21 zum Beispiel. Dass es da in der vergangenen Zeit doch nicht nur Positives zu berichten gab, trotz eigentlich einer guten Mannschaft. Und offensichtlich muss da ein Umschwung passieren. Also natürlich kann der Männerfußball nichts mit dem Damenfußball zu tun haben, in dem Sinne mit Verantwortung und Co. Aber irgendetwas läuft da doch gewaltig schief, oder?
Also irgendwie muss das ja zusammenhängen, auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich rätselhaft. Aber wir sehen auch, und das ist vielleicht der Übergang dahin, was sonst so bei diesem Turnier noch passiert ist, dass ja auch viele andere große Nationen wackeln. Mhm. Die Top-Favoritin Brasilien zum Beispiel auch nicht im Achtelfinale mit dabei. Stattdessen haben wir bisher 6 von 8 Achtelfinals gesehen. Wenn ihr diese Folge hört, sind die Achtelfinals vorbei. Bisher haben wir im Achtelfinale Spanien gehabt, die sich 1-5 sehr, sehr deutlich, überraschend deutlich gegen die Schweiz durchgesetzt haben. 3-1 gewinnt Japan gegen Norwegen, die Weltmeisterin von 2011 jetzt also auch im Viertelfinale. Niederlande gewinnt gegen Südafrika, die sensationell Brasilien am Weiterkommen gehindert haben. Die USA verliert im Elfmeterschießen gegen Schweden. 5-4. Megan Rapinoe nicht mit dem Ende, das sie sich vorgestellt hat. England gewinnt 4-2 nach Elfmeterschießen gegen Nigeria und Australien 2-0 gegen Dänemark. Und heute spielen noch Kolumbien, Jamaika und Frankreich gegen Marokko. Auch politisch mindestens so interessant wie USA gegen Vietnam.
Definitiv, also da können wir uns, glaube ich, auch ordentlich Pulver freuen. Aber ja, es ist doch interessant, dass sich auch die Favoritennationen zum Beispiel unter anderem, natürlich Schweden ist auch natürlich eines der Favoritenteams, aber dass man hier die USA schon im Achtelfinale rausnimmt, dass sich England gegen Nigeria so sehr müht, das sind doch Vorzeichen, dass es auch in der Breite zumindest enger wird bei den Damen, auch wenn natürlich in der Gruppenphase der ein oder andere sehr hohe Sieg noch zu verzeichnen war. Aber das auf jeden Fall hierzu erstmal. Und ich würde sagen,
Bei weitem nicht mehr so extrem, wie das in Deutschland vor 12 Jahren der Fall war. Also da hat sich auf jeden Fall was getan. Da kann man nichts Gegenteiliges beschreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf die Viertelfinals. Spanien gegen Niederlande am Freitag um 3 Uhr. Viel Spaß beim Aufstehen. Japan gegen Schweden um 9.30 Uhr. Und Australien und England spielen dann dementsprechend am Samstag, bevor es dann in der kommenden Woche Halbfinals und Finale gibt. Und Spiel um Platz 3. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei einem großen Turnier.
Ja, ganz genau. Und David, wir haben noch einiges mehr. Wir haben die zweite Liga, die ihren zweiten Spieltag hinter sich gebracht hat. Wir haben die dritte Liga, die gestartet ist, wo du sicherlich auch das ein oder andere zu sagen kannst, zumindest zu Arminia. Und wir haben einige Transfergerüchte bzw. Transfers. Ich denke da zum einen an einen 90-Millionen-Transfer von RB Leipzig zu Manchester City, nämlich Josko Gvardiol, der starke Innenverteidiger. Noch sehr jung natürlich mit 21 Jahren, der für 90 Millionen, wie gesagt, der neue Rekordverkauf von RB Leipzig wird. Und das ist ein Betrag, ich finde, das System RB funktioniert doch ganz gut. Und ich finde, da muss man auch wirklich sagen, RB zeigt immer wieder, dass es eben auch geht, dass man investieren kann, aber dann möglichst auch trotzdem nach Financial Fairplay offensichtlich danach handeln kann, wenn man gut wirtschaftet mit dem Geld, was man hat, wenn es auch mehr ist.
Ich habe gerade überlegt, ob das ein Hot-Take ist, der bei Twitter Deutschland für ordentlich Furore sorgen würde, was du gerade gesagt hast. Aber ist interessant auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist am Ende auch einfach ein ganz interessanter Akt, der da jetzt passiert ist, im Hinblick auf das, was wir auch bei Instagram machen werden, nämlich die Bundesliga-Tabelle blicken. Weil ich meine, man gibt jetzt auch nicht irgendjemanden in der Innenverteidigung ab, sondern mit Gvardiol wirklich jemanden, der das da letztes Jahr zusammengehalten hat, gefühlt ist da jetzt ja, Willi Orban, so der einzig Alteingesessene, der jetzt nicht irgendwie erst ein oder zwei Jahre da in Leipzig ist. Mal gucken, was sich da tut. Also bei Football's Coming Home wird es da sicherlich wieder unsere Insta-Bundesliga-Tipps geben mit den Tabellen. Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken und euch über die Tipps lustig machen. Ansonsten ist es natürlich auch interessant, allein schon wegen der Summe. 90 Millionen ist natürlich für die Bundesliga wirklich schon eine Hausnummer. Und es hätte ja tatsächlich innerhalb von einer Woche noch mehr sein können. Denn wenn Leipzig jemanden für 90 Millionen verkauft, hätte es gleichzeitig sein können, dass Bayern jemanden für 100 Millionen kauft. Also allein diese Summen in der Bundesliga zu sehen, ist der Wahnsinn. Aber mit Harry Kane, Benny, scheint es noch nicht ganz so weit zu sein.
Ja, ein zweites Angebot, glaube ich, wurde von Tottenham abgelehnt. Aber Bayern ist wohl bereit, das Angebot noch mal zu verbessern. Also, ja, man kann da weiter gespannt sein, ob es was wird. Aber wir bewegen uns wirklich in Beträgen, die für einen 30-Jährigen doch respektabel sind. Also einen dreistelligen Millionenbetrag. Natürlich Harry Kane, vielleicht der kompletteste Mittelstürmer, den es gibt momentan. Aber ja, das ist natürlich ein Betrag, der auch für den FC Bayern harte Kost ist. Gerade nachdem man ja so viel Geld für Mané hingelegt hat, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Mané hat man mit Geld gut, also hat man mit Transfer Plus wieder verkauft gekriegt. Also das stimmt, ist erstmal kein Problem.
Ja gut, das liegt natürlich auch an bestimmten Nationen, die da gerade besonders viel Geld in den Raum pumpen. Aber ja, trotzdem interessant, dass man hier, es ist ja auch nicht typisch für Bayern, dass man so viel Geld in einen Spieler investiert. Aber auch da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden.
Und vor allem, dass man für einen Spieler, der mehr als 30 Jahre alt ist, einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben lässt. Also Bastian Schweinsteiger ist deswegen zu Manchester United gewechselt, hat mich nochmal ein Kumpel auf die Idee gebracht, weil er keinen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen hat und Harry Kane kriegt jetzt hier einen Vierjahres-Vertrag unter die Nase gesetzt, mutmaßlich. Also das ist schon auch interessant. Unterdessen noch ein weiterer Abgang. Jan Sommer geht zu Inter Mailand. Auch das ist erstmal eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, aber wir wünschen ihm auf jeden Fall da viel Erfolg. Das war ja von vornherein klar, dass es bei Bayern nur eine provisorische Übergangslösung ist. Und bevor wir gleich in die zweite und dritte Liga einsteigen, können wir euch noch sagen, dass natürlich in England schon der Super Cup gespielt worden ist. Auf den Deutschen blicken wir gleich noch. Da hat Arsenal gegen City gewonnen. Im Elfmeterschießen war Stefan Ortega am Ende nicht der Entscheidende, der City den ersten Titel der Saison einfahren konnte. Stattdessen haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, dass unter anderem Gianluigi Buffon in Ruhestand gegangen ist. Natürlich auch eine wahnsinnige Karriere hinterlassen, politisch doch auch fragwürdig stellenweise. Auf jeden Fall muss man das auch sagen. Aber er ist der Letzte der 2006er Weltmeistermannschaft, der in den Ruhestand gesetzt wird. Also für mich mindestens so unvergesslich wie Fabio Cannavaro, der als Verteidiger Weltfußballer geworden ist, und Andrea Barzagli, der mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister wurde 2009.
Ja, Gigi Buffon hat sich dann ja auch zwischendrin, für mich gilt er immer noch als der Spieler von Juve. Hat sich dann natürlich auch nochmal bei Paris unter anderem versucht, aber als Juve-Torwart ist er für mich einfach ja doch fest im Sattel gewesen. Also er hat, glaube ich, über 900 Pflichtspiele gemacht insgesamt in seiner Karriere. Das ist ein wahnsinniger Wert. Er hat es voll ausgekostet, dass man als Torhüter natürlich es oft auch schafft, noch länger auf höchstem Niveau zu bleiben. Aber dass es so lange ist, ist wirklich spannend. Und dass er seine Karriere dann sogar noch bei einem Zweitligisten beendet, ist natürlich umso respektabler. Das zeigt eigentlich, dass er nicht nur, also klar, er hat natürlich bei PSG das große Geld gescheffelt nochmal, aber dass er dann am Ende sogar dann nochmal sich auf seine Wurzeln zurückbesinnt, zeigt auch nochmal, was er doch für einen Sportsmann ist. Und ist auf jeden Fall eine großartige Karriere und einer der größten Torhüter aller Zeiten, auf jeden Fall.
Genau. Ja, auf jeden Fall, das kann man so unterschreiben. Einer der größten aller Zeiten, wütet natürlich auch gerade in der Major League Soccer. Bei Inter Miami geht's bergauf mit Lionel Messi, auch da werden wir natürlich weiter die Augen drauf halten. Blicken jetzt aber kurz, bevor wir gleich nochmal kurz auf den DFB-Pokal in den Supercup zu sprechen kommen, auf Liga 3 vielleicht zuerst, kann ich kurz machen. Der erste Spieltag war am vergangenen Wochenende, alle 20 Mannschaften sind reingestartet, wirklich relativ viele knappe Ergebnisse, wirklich spektakuläre Sachen, die man da gesehen hat, also auch Magenta Sport neu für mich, dritte Liga generell neu für mich. Dynamo Dresden gewinnt das Topspiel 3:1 gegen Arminia Bielefeld, die sich wirklich vor allem defensiv desaströs zeigen, aber die gemeine Arminia Bubble ist, glaube ich, so ganz gut aufgelegt, dass man zumindest seit 2 Jahren nicht mehr so viel Laufbereitschaft und wirklich Aktivität auf dem Feld gesehen hat. Von daher möchte ich da noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Natürlich ist das erstmal ein herber Rückschlag mit. Du hast es in dem Reel ja auch angesprochen. Eigentor, rote Karte, Niederlage beim Aufstiegsfavoriten und so weiter, aber trotzdem mehr erwartbar gewesen. Von daher muss man sich da, glaube ich, nichts groß einreden. Ansonsten, ja, was war noch prägend? Aufsteiger Preußen Münster zu Hause gegen Dortmund 2 mit Wahnsinnsstimmung und spätestens bei der Einwechslung vom Kollegen Nieschalke war ja dann auch Fußball-Deutschland sowohl auf Seiten vom BVB und ich weiß nicht, was das mit dem Schalke-Fan macht und das könnte es dann eigentlich auch Liga 3 schon gewesen sein.
Ja, genau. Also natürlich umso unglücklicher, dass man im ersten Spiel direkt auf Dynamo Dresden trifft für die Arminia, ne? Also dass man direkt auf einen doch vielleicht auch Mitfavoriten auf den Aufstieg trifft. Ja. Als Mannschaft, die in gewisser Weise ja sich in den vergangenen Wochen erst zusammengefunden hat. Also harte Situation, aber schön, dass man da nicht nur Negatives offensichtlich rausziehen kann, gerade vom Thema Laufbereitschaft und Kampf her. Genau, wir können gerne in die zweite Liga gehen, wo es doch schon einige spannende Takes gibt. Zum Beispiel, dass die Hertha nach 2 Spielen immer noch ohne Tor und ohne Punkt ist. Als eines von 3 Teams mit Lautern, Braunschweig und Hertha. Okay, auch das darf man nicht zu hoch kochen. Beide Spiele 1-0 verloren. Also kein großes Ding, aber spielerisch bleibt man da wirklich noch, da ist noch einiges offen. Ansonsten HSV.
Zu Hause gegen einen Aufsteiger, der erst in die Relegation aufgestiegen ist, verloren. Ja. 0-1 gegen Wien Wiesbaden. Da muss man also schon bemerkenswert. Allein den Auswärts-Fanblock von Wien Wiesbaden im Berliner Olympiastadion zu sehen, das war schon ganz besonders für mich.
Das ist schon eine besondere Situation, ja, kann man so sagen. Ja, und das natürlich auch in der Nachspielzeit. Also, für wen war das, glaube ich, am Ende auch unfassbar? Die haben das selbst kaum gefasst, was da passiert ist. Ja, und für wen läuft es ja auch jetzt wirklich ganz gut? Man hat da jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen. Guter Start für einen Aufsteiger. Ansonsten, der HSV lässt an diesem Wochenende das erste Mal Punkte liegen beim 2-2 gegen Karlsruhe. Da war auf jeden Fall mehr drin. Und
erstes Mal neues Stadion, komplett besetzt.
Erstens das und zweitens liest man ja. die 2 Punkte, die da fehlen, auch erst in der Nachspielzeit liegen. Ne? Also, ja. Übrigens auch Vorlage von Lars Stindl, der an seinem ersten Tor, glaube ich, jetzt beteiligt war. Auch immer noch eine tolle Geschichte, sensationell. Der andere Absteiger, Schalke 04, 3-0 am Ende gegen Lautern, was deutlicher klingt, als es war. 11 Mann gegen 9 Mann hieß es da nämlich am Ende. Ja, Andreas Lute, der Routinier im Tor, im Kasten der Lauterner, der dann durch eine Notbremse in der ersten Halbzeit mit Rot, glattrot vom Platz flog. In der zweiten Halbzeit kam dann noch eine gelb-rote Karte dazu. Also wirklich nicht clever gelöst von Lautern, aber spielerisch war es bis zur roten Karte von Lute eine gute Performance von Lautern. Da wäre mehr drin gewesen, da wäre auch ein Punkt drin gewesen gegen Schalke. So war es am Ende ein 3-0 ohne groß zu glänzen für Schalke. Was bleibt? Terodde bisher an allen Toren beteiligt von Schalke. Oder zumindest an
Lassme
natürlich, der seine erste Bude macht im Schalke-Trikot und natürlich besonders wichtig für unseren Arminen-Kollegen hier. Und Marius Müller, der im Tor wirklich wieder zeigte, dass er nicht nur eine Zwischenlösung sein kann, sondern vielleicht auch Fährmann doch wieder ablösen kann. Also diese Geschichte, Ralf Fährmann, ja oder nein, es hört nicht auf.
Seit wir diesen Podcast haben, haben wir dieses Thema, glaube ich, schon 5-mal zugemacht und sagen immer, okay, Ralf Fährmann hat jetzt einen Nachfolger gefunden oder Ralf Fährmann macht jetzt doch fertig. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, das ist einfach Wahnsinn. Die weiteren Ergebnisse des zweiten Spieltags, also neben Stindl ja auch Max Kruse neu in Liga 2 dabei, der ist jetzt allerdings kaputt. Kruse kaputt, habe ich mir auf meinen Zettel geschrieben, Paderborn 1-1 im Derby gegen Osnabrück. Und das ist natürlich gerade für Bielefeld-Fans wirklich schwer zu ertragen, wenn der Paderborn gegen Osnabrück spielt und da so eine Stimmung aufkommt. St. Pauli 0-0 gegen Düsseldorf, Kiel 2-1 gegen Kräuter Fürth. Magdeburg gegen Braunschweig 2-1, Nürnberg-Hannover 2-2, aber das spektakulärste Spiel fand eigentlich da statt, wo noch gar keine Zweitligastadt ist, denn in Saarbrücken spielt der SV Elversberg noch, das heimische Stadion wird noch umgebaut. Es sah lange Zeit danach aus, dass man die Punkte ja doch mitnehmen kann, nachdem man das erste Spiel ja unentschieden gestalten konnte, 1-0 in Führung gegangen ist gegen Hansa Rostock und dann in der, ich glaube, 100. und 106. Minute von Hansa Rostock noch 2 Tore reinbekommt und 1-2 in Saarbrücken verliert. Das war auf jeden Fall das spektakulärste Spielende dieses Spieltags, damit Rostock Tabellenführer vor Kiel und dem HSV.
Ja, tolle Geschichte für Rostock, aber Elversberg natürlich echt bitter. Gerade in der 10. Minute und in der 13. Minute der Nachspielzeit. Also ja, da kommt einiges zusammen, dass das noch so passieren kann. Aber ich finde, wir haben wieder einige Geschichten in dieser zweiten Liga jetzt schon, die doch spannend sind. Also der HSV lässt erstmals Punkte liegen, hat jetzt ein spannendes Torverhältnis von 7-5. Also nach zwei Spielen kann man das mal so machen. Wie gesagt, Schalke mit dem ersten Sieg, aber muss sich natürlich auch erstmal beweisen spielerisch. Und die Hertha weiterhin ohne Punkte. Das und noch viel mehr, was auf uns in den nächsten Wochen wartet. Und jetzt am nächsten Wochenende geht's ja los mit dem DFB-Pokal. Da gibt's natürlich dann auch wieder was im Free-TV, wo sich einige sicherlich drüber freuen werden. Schalke, glaube ich, am Freitagabend gegen Braunschweig live im Free-TV. Wir haben dann noch, Moment, was haben wir? Ich weiß jetzt nicht, was noch im Free-TV ist, aber auf jeden Fall können wir uns wieder auf einige Top-Duelle freuen. Bochum-Bielefeld zum Beispiel. Mainz-Elversberg kommt auch noch. Also viele Duelle, die auch doch hochklassig sein können und sein werden. Und der ein oder andere Coup eines kleinen Teams wird sicherlich dabei auch rumkommen.
Ja, absolut. Also wir haben ja direkt nach der Auslosung schon so ein bisschen uns die Paarungen angeguckt und vor allem ganz viele tolle Paarungen ausgehoben. Also natürlich Maccabi Berlin gegen VfL Wolfsburg am Sonntag ganz besonders. Das Derby zwischen Rot-Weiß Koblenz und Kaiserslautern, das finde ich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, nochmal, die Polizei in Südwestdeutschland hat wirklich viel zu tun. Lok Leipzig zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, Cottbus gegen Paderborn, FSV Frankfurt auch dabei, jetzt Hessen-Pokalsieger gegen Hansa Rostock. Also wirklich auch spannende Partien dabei. Ich freue mich drauf. Atlas Delmenhorst gegen St. Pauli, Derbys gibt es auch im Norden, im Süden aber auch, Barling gegen Stuttgart, also wirklich, da lässt das Fußballherz wieder mal nichts zu wünschen übrig. Und am Samstagabend gibt es natürlich auch noch den Supercup zwischen den Bayern und Leipzig, mal gucken, wie es dann aussieht. Leipzig das erste Mal ohne Guardiol, Ulreich bei den Bayern im Tor, mal gucken, was der mir für Kickbase-Punkte gibt, dann erst ab dem Bundesliga-Start die ersten Spieltage, also eine Menge Fußball zu sehen. Und dann sind die Bayern und Leipzig am 26. und 27. September mit dem DFB-Pokal dran. Und ich glaube, dann sind wir soweit durch. Europapokal-Quali ergibt sich jetzt irgendwie zum Beispiel, auf wen die Eintracht in der Conference League trifft. Das ist auf jeden Fall interessant, wer das sein könnte. Da werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen weiter informieren und wünschen viel Spaß bei der Frauen-WM, Viertelfinale, Halbfinals und so weiter. Und natürlich auch mit dem pickepackevollen Fußballwochenende.
Ja, ganz genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch eine schöne Sportwoche und damit ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.